52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von 52 Runs, wir sind heute in der Folge 13. Wir haben schon eine ganze Menge an Serien hinter uns, aber eines hatten wir noch nicht, nämlich eine Retail-Expertin, die heute bei uns zu Gast ist. Und ich darf sehr herzlich Dr. Tanja Hacker bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Rudi.
Du hast sehr spannende Karriere im Lebensmitteleinzelhandel hinter dir, 19 Jahre Erfahrung dort, unter anderem als Vice President Purchasing bei Lidl, als Managing Director bei Aldi Nord, und hast jetzt ganz tolle Insights an unsere Hörerinnen und Hörer zu berichten. Der Einstieg ins Unternehmertum war ja bei dir nach dieser Karriere im Lebensmitteleinzelhandel in einer Zeit, wo gerade Corona auf uns zukam. Wie groß war denn die Angst da zu Beginn, diesen Schritt vom Angestellten-Dasein in das selbstständige Arbeiten zu machen, genau in der Phase?
Also ich muss dazu sagen, dass ich im Konzernleben, ich habe das wirklich sehr geliebt, ich war gerne in den unterschiedlichen Konzernen. Und bei mir ist aber der Wunsch mit zunehmendem Alter immer größer geworden, mich selbstständig zu machen und hier meine eigene Firma oder hier meine eigenen Firmen aufzubauen. Und ich muss dazu sagen, dass ich, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ist dann einen Monat später das Thema Pandemie und Corona aufgekommen. Also das wusste ich ja davor noch nicht. Und dann ist man natürlich in dem ganzen Thema mit drinnen und dann muss man natürlich das Leben so meistern mit den ganzen Herausforderungen, die dann dazu kommen. Und mit einer Pandemie hat natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt keiner gerechnet. Und dann stand ich vor dieser Herausforderung und dann habe ich das gemeistert und habe natürlich diese Dinge, die vielleicht etwas schwieriger waren, habe ich natürlich nach hinten gestellt von der strategischen Ausrichtung und habe einfach viele andere Punkte abgearbeitet und habe das genauso gemacht, wie ich es auch immer vorhatte.
Also, dass dann nachher die Pandemie kommt, das wusste ja vorher klarerweise keiner mehr. Wir mussten alle durch. Ich würde nur gerne davor sozusagen einsteigen, weil wir sind ja ein Podcast für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer und die können von den Interviewpartnern immer mindestens einen Tipp mitnehmen. Und es gibt in deiner Laufbahn in dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel ein ganz besonders wichtiges Thema, das aus meiner Sicht immer sehr stark vernachlässigt wird, nämlich die Stellung des Einkaufs. Ja, also es ist immer irgendwie so Produktion wichtig, Logistik wichtig, vielleicht Marketing und Vertrieb wichtig, aber die Position des Einkaufs ist meiner Ansicht nach oft sehr stark unterschätzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, wie das deiner Erfahrung nach war, aber die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sollten ja doch auch sehr gut im Einkauf beziehungsweise auch in der Verhandlungsführung sein. Was waren denn deine Tipps und Tricks beim Verhandeln? Kannst du da überhaupt was daraus verraten oder wo lernt man gutes Verhandeln?
Also es ist natürlich schon so, dass man natürlich mit den Jahren wächst, mit den ganzen Verhandlungsschritten, mit den Verhandlungsergebnissen. Aber das Um und Auf, muss ich schon dazu sagen, ist natürlich auf der einen Seite die Vorbereitung. Auf der zweiten Seite natürlich, welches Ziel hat man, was möchte man erreichen? Und dann natürlich die Gesprächsführung. Und du glaubst ja gar nicht, wie viel man pro Tag verhandelt. Ja? Also man verhandelt ja auf der einen Seite ja mit dem Partner, mit Kollegen, mit den Kindern im Geschäft. Also das ist ja als Verhandlungen, ich sage jetzt mal, mit Verhandlungen wird man ja tagtäglich mehrmals konfrontiert, obwohl man das vielleicht so gar nicht bewusst jetzt aufnimmt. Aber wenn es jetzt wirklich um die knallharten Verhandlungen geht, dann muss man das natürlich schon erlernen. Das ist so wie alles andere auch. Ja, man muss sich da schon eine Strategie zurechtlegen, einen Plan haben. In Konzernen lernt man das natürlich von den anderen Kollegen. Man hat natürlich Einkaufsschulungen, Verhandlungstrainings und da wird man natürlich dafür dann auch fit gemacht.
Und ist man in so einer Verhandlung immer dann der Sieger, wenn man günstiger einkauft wie der Mitbewerb, oder worauf kommt es eigentlich an? Wann hat man die Verhandlung gut gemacht?
Naja, verhandeln bedeutet ja nicht nur immer der Preis an sich. Also ich sage jetzt mal, beim Retail geht es ja um viel mehr. Es geht natürlich auf der einen Seite, man macht ja die Auswahl für den Konsumenten oder für die Konsumentin in einem ganzen Land oder in mehreren Ländern. Also ich habe das ja für Lidl International zum Beispiel für 30 Länder gemacht. Ja. Also da muss man natürlich schon dazu sagen, man hat ja viele Punkte und viele Kriterien. Also das heißt, von der Spezifikation, die Inhaltsstoffe, die Verpackung, die Größenart, der Geschmack, die Rohstoffe. Also das sind ja so viele Komponenten, die man hat, wo man schon die Vorauswahl für den Kunden trifft. Und das ist natürlich mega spannend und interessant. Und man steckt natürlich immer ganz viel Liebe, Herzblut und Leidenschaft in jedes einzelne Produkt rein. Und dann versucht man natürlich, das Produkt so gut zu verhandeln, dass der Kunde den bestmöglichen Vorteil hat. Und man hat natürlich Phasen, da gibt es eine Preissenkung, man hat aber auch Phasen, da ist es natürlich eine Preiserhöhung. Kommt natürlich auch auf die Rohstoffpreise drauf an, je nachdem, wie zum Beispiel eine Ernte ausfällt oder wie sich die Rohstoffpreise entwickeln, Zuckerpreise, Fleischpreise etc. Ja. Und dann versucht man natürlich für den eigenen Konzern das beste Ergebnis zu verhandeln, aber letztendlich profitieren natürlich immer davon die Konsumenten.
Und welche Hilfsmittel helfen da dabei, um den Konsumenten zu verstehen beziehungsweise im Vorhinein schon zu wissen, worauf er ansprechen könnte?
Das sind auf der einen Seite sind das natürlich Erfahrungswerte, auf der zweiten Seite hat man natürlich auch das ganze Thema von Marktzahlen. Also es gibt unterschiedliche Marktzahlen, die man sich kauft, die man sich besorgen kann. Man hat natürlich auch das Thema von Trends und Innovationen. Wie jetzt zum Beispiel haben ja viele auch miterlebt, die Tube-Schokolade, die überall viral gegangen ist, die jetzt den Mega-Hype ausgelöst hat. Und natürlich möchte man im Einkauf da der First Mover sein. Ja. Also es ist natürlich immer so, dass man sich natürlich heute ist es natürlich viel einfacher im Internet, dass man sich da natürlich schon informiert, Social Media Kanäle, aber natürlich viel auf Messen, dass man die Trends, die Innovationen, die vielleicht größer werden könnten, dass man das natürlich schon ganz am Anfang einfängt. Und dass man mit dem natürlich dann auch an die Konsumenten herantreten kann und dass man das dann letztendlich auch im Geschäft dann direkt auch zu kaufen bekommen kann.
Also Dubai-Schokolade ist ein gutes Stichwort, weil das ja kürzlich sehr stark gehypt wurde. Die Frage ist ja dann, wie erfährt man so einen Trend oder wie bekommt man den ganz zu Beginn mit? Ja, nicht, wenn es eh schon überall im Regal steht, sondern zu Beginn. Und wie schafft man dann auch das Produkt in den Handel zu bekommen und da möglichst früh aufzuspringen? Screenst du alle Social-Media-Kanäle? Arbeitest du sehr viel mit Marktforschungen zusammen? Wie funktioniert das für jemanden, der so einen Trend vielleicht begleiten möchte oder mit einem Produkt einsteigen möchte?
Ja, also wir begleiten das ja natürlich auch mit der Retail Experts Group. Ja. Wir haben da natürlich schon den Fokus. Auf der einen Seite arbeiten wir mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten zusammen. Und das nicht nur in einem Land, sondern weltweit. Das ist mal ganz wichtig, weil viele Trends kommen ja aus anderen Ländern. Dann ist natürlich das zweite Thema Erfahrungswerte. Also vor 20 Jahren hätte ich einen Trend noch nicht so erkennen können. Jetzt mit der Expertise, die ich natürlich mitbringe. Dann hat man natürlich auch den Faktor Social Media. Also es reicht heute nicht nur mehr, wenn es einen Trend gibt, dass der Trend da ist, sondern man hat Influencer, die den Trend natürlich auch so stark hypen. Und oft ist es natürlich auch so, dass durch Zufälle auch diese Trends entstehen. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und man sieht das natürlich alles, was in Amerika ist, da kommen ganz viele Sachen her. Wenn Influencer wie Hailey Bieber Produkte bewirbt, dann ist es auf jeden Fall gleich ein Trend. Ja. Aber man muss für sich immer selber die Entscheidung treffen, was ist A, tatsächlich ein Trend für die Masse? Ja, also was spricht möglichst viele Leute an? Was ist vielleicht nur ein kurzlebiger Trend? Was ist nur ein Trend für die Generation Y und Z? Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, so Zielgruppenanalysen zu machen. Also du siehst schon, es es ist nicht nur ein Baustein, sondern ein Trend, eine Innovation hat natürlich sehr viele Aspekte und muss natürlich auch den Puls der Zeit treffen und es muss auch natürlich zu dem jeweiligen Land auch passen, zu den Gegebenheiten, zu den Spezifika. Und da muss man natürlich die unterschiedliche Auswahl dann auch treffen.
Okay, klingt spannend, weil wenn es fertig ist und fertig im Regal ist, schaut es immer eigentlich relativ einfach aus. Fertiges Produkt, fertiger Preis. Und es erscheint vieles logisch, wie viel an Arbeit da dahinter wirklich steckt, kann man gar nicht erahnen, nur durch solche Erfahrungsberichte eben irgendwie mitbekommen. Strategischer Einkauf, worauf kommt es da dabei noch an? Was würdest du sagen, ist wichtig in der Zukunftsplanung für den Retail-Bereich, in der Strategie des Einkaufs, weil man es doch eher mittelfristig sieht, jetzt nicht auf kurzfristige Trends bezogen?
Also was, glaube ich, immer wichtig ist, sind langfristige partnerschaftliche Kooperationen mit den Lieferanten. Also das ist das A und O und dass man auch wirklich sagt, okay, wo möchte man sich als, also das ist jetzt egal, ob man ein großer Konzern ist oder ein kleiner Betrieb, wo möchte man sich hinentwickeln und wo kann man gemeinsam wachsen? Das ist mal das eine. Das zweite Thema ist natürlich auch der Punkt, wenn es gerade um Lebensmittel geht oder auch um Non-Food-Artikel, wo man dann auch natürlich sagt, okay, welchen Nachhaltigkeitsgedanken hat man denn? Was kann man denn gemeinsam entwickeln? Welche Konzepte und welche Werte möchte man letztendlich auch mit den Produkten mitvermitteln? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das in Zukunft, dass hier die zwei Parteien noch stärker zusammenschweißen und zusammenarbeiten, dass man letztendlich dann ein sehr gutes Produkt auch bekommt und dass man hier auch versucht, den Planeten auch zu schützen. Ja. Und ich sage jetzt mal nicht in diesem Raubrittertum herumzuwüten, wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, sondern strategisch nachhaltiger Einkauf kombiniert mit einer partnerschaftlichen Kombination. Das ist, glaube ich, das Ziel, wo sich der Einkauf jetzt immer mehr hinentwickelt.
Also in meiner Außenwahrnehmung, wo ich ja nicht in dieser Branche bin, hätte das immer so eingeschätzt eigentlich, dass sozusagen der Retail-Bereich den Lieferanten ja so günstig wie mögliche Einkäufe abnimmt, aber das Thema Nachhaltigkeit und gemeinsam zusammen über längere Zeit zu arbeiten, das ist schon ein Aspekt, der jetzt für mich neu ist, aber der sicher wichtig ist, um auch gemeinsam erfolgreich zu sein, weil es hilft ja dem Handel nichts, wenn er mittelfristig Lieferanten sozusagen zerstört, weil dann hat er den Lieferanten irgendwann verloren.
Ja, man muss ja natürlich schon dazu sagen, alles, was jetzt nicht produziert wird, was man zum Beispiel jetzt anbauen muss, also das ganze Thema mit Fleisch, Fisch, Geflügel oder auch natürlich das ganze Thema mit Obst und Gemüse, da muss natürlich schon eine strategische Ausrichtung da auch natürlich dahinter stecken, weil in den letzten Jahren sind natürlich unterschiedliche Aspekte immer größer geworden. Das ganze Thema Bio, das ganze Thema Regionalität, Nachhaltigkeit, das sind natürlich alles so Stichpunkte. Das hört sich auf der einen Seite recht leicht an und ich sage jetzt auch mal auch ja recht logisch, aber das bedeutet natürlich schon auch eine Planungssicherheit für den Lieferanten, eine Planungssicherheit für den Retailer und dass man diese Projekte dann auch gemeinsam umsetzt und das nicht nur kurzfristig und einmalig, sondern dass man hier gemeinsam wächst und dass man natürlich diese strategischen Ausrichtungen, dass man das auch gemeinsam aufbaut und dass der Kunde dann auch die Gewissheit hat, okay, er bekommt wirklich Top-Produkte, wo das ganze Thema Supply Chain, Nachhaltigkeit, ja, Inhaltsstoffe, wo das alles gesichert ist und wo man sich auch wirklich auf den Händler oder auf den Lieferanten dann auch 100%ig darauf verlassen kann. Und das ist jetzt, wenn man das in Österreich sieht, ist das, ich würde jetzt mal sagen, nicht einfach nur leichter, sondern man muss das ja natürlich auch ausrollen auf die anderen Länder, weil man möchte ja die Sicherheit auch haben, wenn man ein Produkt in Asien kauft oder in Afrika oder wo auch immer, wächst ja leider nicht alles bei uns in Österreich an, ja, aber damit man auch wirklich diese Sicherheit überall hat, bei allen Produkten. Und das ist eben, ich sage jetzt mal, einkaufen kann jeder, Aber einen strategisch intelligenten Einkauf zu machen mit dem ganzen Thema Lieferantenmanagement, das bedarf dann schon einer strategischen Ausrichtung und das muss schon ein bisschen anders gestaltet werden.
Also vielleicht können wir das an dem angesprochenen Thema Bio nochmal anschauen, weil einfach nur etwas Bio zu deklarieren, wahrscheinlich geht es gar nicht, aber es wären nur drei Buchstaben, B-I-O, aber was das dann in der Prozesskette nach hinten heißt, nämlich die Betriebe zu haben, die auch Bio produzieren und damit umstellen auf Bio und sich langfristig so ausrichten, heißt ja bei den Lieferanten massive Umstellungen und eigentlich ein Produzieren für den Handel in der Kategorie.
Genau so ist es und nur beim Produkt an sich, da ist ja noch nicht das Ende. Ne? Man hat ja dann noch das ganze Thema Verpackung, die sollte ja natürlich auch dann dazu passen, sollte ja natürlich auch aus nachhaltigen Rohstoffen sein, beziehungsweise nachhaltige Verpackung sollte dann natürlich auch mitgebracht werden. Man stellt sich das dann einfacher vor, weil die Produzenten müssen oft die Maschinen umrüsten für eine andere Verpackungsart. Also das heißt, man muss da schon sehr gut zusammenarbeiten, dass man dann ein wirklich ein hundertprozentig gutes Produkt dann auch im, ich sage jetzt mal, im Supermarkt vorfindet. Und kaum hat man eigentlich ein Projekt abgeschlossen, hat man dann immer schon, ja, ich würde jetzt mal sagen, Neuerungen im Kopf, sei es bei der Verpackung oder sei es bei den Inhaltsstoffen oder also nach dem Ergebnis ist vor dem Ergebnis, ja. Also man arbeitet eigentlich immer laufend an den unterschiedlichen Produkten und ist eigentlich immer dahinter, dass man die Supply Chain, den Einkauf noch besser und optimieren kann.
Also ich finde es deshalb einen sehr spannenden Aspekt, weil viele Gründer und Jungunternehmer sich ja die Frage stellen, wie komme ich rein? Ja? Also entweder Direktvermarktung und das Produkt, das dann erfunden wurde, selbst verkaufen über den eigenen Shop oder über einen Online-Shop oder wie auch immer, oder über den Handel. Und die Frage, wie kommt man dann rein oder Unterstützung zu bekommen in dem Bereich, ja, das geht über deine Retail Experts Group, eines der beiden Unternehmen, die du, wie zum Beginn angesprochen, vor Corona gegründet hast, nachdem du diese wahnsinnig erfolgreiche Karriere im Lebensmitteleinzelhandel hinter dir hast und davor im Bereich der Betriebswirtschaft deinen Abschluss gemacht hast, promoviert im internationalen Management, also eine sagenhafte Karriere. Und jetzt wurde mein Fragebogen ausgefüllt um einen Aspekt, nämlich privater Hintergrund mit drei Wörtern, nämlich wohnhaft in Dubai.
Genau so ist es.
Die Retail Experts Group wurde auch in Dubai gegründet. Du lebst auch seit zwei Jahren in Dubai. Wie ist denn ja Dubai versus Österreich oder Deutschland in Bezug auf das Unternehmertum, in Bezug auf Steuern und wie lebt sich dort auch privat als Frau?
Also ich muss sagen, ich liebe Dubai sehr. Es gefällt mir dort sehr gut. Ich habe mich mittlerweile sehr gut eingelebt. Wie hat sich das damals bei mir ergeben? Ich wollte schon immer in einem Land leben, wo es warm ist im Winter. So, das war eigentlich so immer so mein Aspekt. Und dann hat sich aber nochmal was Zweites ergeben. Ich war mal auf einer Messe in Dubai und habe mir dann gedacht, das ist eigentlich mega spannend, wie viele Geschäftspartner sich dort angesiedelt haben, wie so die Innovationskraft dort ist. Und mittlerweile muss man sagen, ist Dubai eine internationale Drehscheibe, nicht nur für den Handel, sondern auch für unterschiedliche Branchen. Und es ist dort einfach dieses Mindset, diese Unterstützung, dieser Innovationsgedanke ist dort noch ganz anders. Ich würde jetzt nicht sagen Goldgräberstimmung, sondern es ist dort noch, ja, die Unternehmer versuchen, noch mehr aus den Unternehmen rauszuholen, sich noch mehr miteinander zu vernetzen. Und dieser Gemeinschaftsgedanke, muss ich sagen, der gefällt mir dort extrem gut. Ja, also es wird nicht nur geredet, sondern es wird gehandelt und getan. Und man muss auch dazu sagen, es endet die Woche nicht am Freitag, sondern es wird Samstag, Sonntag auch gearbeitet. Also man kann das, es ist vergleichbar wie zum Beispiel, ja, ich würde sagen San Francisco, wo viele Jungunternehmer sind, wo viele gerade erst anfangen, ja, wo die Innovationskraft noch stark ist. Das ist in Österreich auch, das darf man nicht unterschätzen. Aber dort ist es noch einmal mehr international angesiedelt und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und bei mir, ich habe Kunden in 30 Ländern, das muss ich auch dazu sagen, aber sehr viele Kunden sind natürlich auch dort angesiedelt. Und somit ist es auch, um, ich sage jetzt mal, in unterschiedliche Länder auch zu fliegen, ist es eine gute Drehscheibe, um überall hinzukommen. Der Zeitunterschied ist im Sommer 2 Stunden, im Winter sind es 3 Stunden. Und vor allem als Frau hat man den Aspekt, dass es dort sehr sicher ist. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man auch sehr viel alleine unterwegs ist und sehr viel reist. Und das sind natürlich gute Aspekte, wo man sich dort gut etablieren kann. Hat aber natürlich, wie jedes Land, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Man muss das Wetter, die Mentalität, man muss das alles mögen und wollen und man muss natürlich auch den Willen haben, dorthin zu ziehen, ja, und sich auf ein neues Land auch einzulassen, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo die Gegebenheiten ganz andere sind. Ich sage jetzt mal raus aus der Komfortzone, ja.
Also nur in Österreich wohnen und in Dubai Steuer zahlen ist leider nicht, ja, sondern man muss schon eine bestimmte Anzahl von Tagen, ich glaube es sind 183 im Jahr, auch dort tatsächlich leben. Aber wenn du in 30 Ländern Kunden hast und das Ganze mit 15 Top-Experten aus dem Retail-Bereich diese Kunden betreust, dann klingt es so, als wäre es eigentlich eh egal, wo auf der Welt man sich befindet.
Ja und nein. Man muss natürlich schon sagen, es hat sich seit Corona schon einiges verändert. In meinem Bereich muss ich sagen, kann man jetzt sagen, das ist positiv oder negativ, das muss jeder selber entscheiden. Aber es ist sehr viel online umgestellt worden. Also die Präsenz vor Ort ist gar nicht mehr so zwingenderweise notwendig, sondern die Konzerne, die Retailer, die Firmen haben es einfach gelernt oder haben das umgestellt, dass die auch sagen, okay, wir machen alles per Teams, per Zoom-Call und man muss jetzt nicht zwingenderweise unbedingt persönlich vor Ort sein. Manche präferieren das natürlich, dem Wunsch kommt man natürlich immer nach. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat natürlich schon einen guten Aspekt, wenn man viel auch online machen kann.
Ja, klar, das ist so einer der positiven Aspekte, die wir mitgenommen haben aus dieser Zeit. Online versus Retail. Der Retail-Bereich hat ja schon sehr stark gelitten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, seitdem Amazon und Co. immer erfolgreicher geworden ist. Wie siehst du die Zukunft des Retail-Bereichs oder gibt es einfach Kombinationen und Verbindungen von On- und Offline? Wie wird sich diese Welt zusammen oder doch auseinander entwickeln?
Also ich muss sagen, es ist total spannend, was sich da tut. Also vor x Jahren hätte man sich noch gar nicht vorstellen können, dass man natürlich ganz viele Dinge online bestellt. Ich weiß jetzt nicht, wer sich da noch dran erinnern kann. Früher mal hat es, ich sage jetzt mal, die Kataloge gegeben, da hat man noch das Bestellformular ausgefüllt. Da sind wir natürlich heute mit der Digitalisierung ganz in anderen Bereichen, mit Geomarketing und was es da alles gibt. Es ist ganz unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche in Amerika oder in China, da wird ganz viel online bestellt, auch in Dubai. Man kann bestellen und hat innerhalb von 15 Minuten hat man Produkte nach Hause geliefert. Das ist natürlich jetzt hier in Österreich, wo wir ein bisschen eine andere Mentalität haben und wo sich online noch nicht so durchgesetzt hat, ja, ist das natürlich ganz was anderes, weil es ist schon in den unterschiedlichen Ländern ganz anders. Der österreichische Kunde will zum Beispiel gerade beim Obst und Gemüse noch vielleicht das Obst angreifen, nochmal vielleicht reindrücken. Man kennt das vielleicht, ne, beim Einkauf immer. Und das heißt, die Gegebenheiten sind in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich. Und in Österreich, viele Händler probieren das immer mehr, dass sich Onlinehandel durchsetzt. Es ist aber hier ein bisschen schwierig noch. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also die Kunden sind das zwar gewohnt, Textilien, Elektroartikel, jetzt auch vielleicht Medikamente online zu bestellen oder auch Beautyprodukte, aber so diesen klassischen Lebensmitteleinkauf, da zögern die Kunden noch etwas. Und das ist in vielen anderen Ländern ist das ganz unterschiedlich. Also deswegen muss man das jetzt eigentlich auf die unterschiedlichen Länder, muss man das einfach mal so runterbrechen. Aber gesamtheitlich kann man natürlich sagen, dass der Onlinehandel immer mehr zunimmt. Also die Leute lieben das Thema, mehr convenient zu sein und nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Elektroartikel, aber auch für andere Dinge, wie gesagt, für Beautyartikel, für das ganze Thema Medikamente, für sonst für andere Warengruppen und auch das ganze Thema Convenience für andere Dienstleistungen werden immer mehr zunehmen. Das heißt, dass der Friseur nach Hause kommt oder die Masseurin kommt nach Hause. Also da gibt's natürlich viel mehr diesen Convenience-Gedanken, aber das wird in Österreich, wird das noch dauern. Und somit kann man eigentlich sehen, wo sich so die Trends auch hinentwickeln. Aber online wird zunehmen, stationär wird aber nach wie vor bleiben, weil viele vielleicht oft auch das Thema haben, dass sie sich denken, oh mein Gott, verschwindet jetzt der stationäre Handel, verschwindet jetzt mein Supermarkt von nebenan. Nein, das wird jetzt so nicht passieren, aber online wird immer mehr zunehmen.
Also wir sehen das natürlich so in den deutschsprachigen Ländern aus der Sicht des Österreicher oder des Deutschen. Und da ist die Meinung, dass der Online-Bereich schon sehr stark zugenommen hat und vielleicht an einer Spitze wäre. Aber den internationalen Aspekt, den du reinbringst und sagst, ja, wir sind eigentlich relativ am Anfang im internationalen Vergleich, weil ja, da gibt es die Lieferung der Ware in 15 Minuten mit den fertigen Lebensmittelbestellungen. Das kennen wir hier so nicht, aber
ja,
vielleicht
also,
ist bald soweit.
Also ich wohne in einer Wohnung in Dubai und ich habe den vom Empfang habe ich mal gefragt, wie viele Lieferdienste, also wie viele Personen kommen pro Tag, die, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Produkte liefern. Also man kann sie ja von Blumen alles liefern lassen. Ja. Was würdest du schätzen, wie viele Leute kommen in so ein großes Hochhaus?
50.
500. Nur in einem Gebäude. Und das ist natürlich enorm, wenn man das jetzt mal multipliziert auf x Wohnhäuser, dann noch Häuser und öffentliche Einrichtungen, was da alles gibt. Ja. Also das ist ja enorm. Also da merkt man einfach, wie in anderen Ländern da einfach der Vergleich auch ist. Ja. Also das ist enorm.
Ich habe es gerade durch die 24 Stunden des Tages dividiert und da kommt quasi pro Stunde 21 Lieferdienste.
Ja.
Ja, also die geben sich quasi die Klinke in die Hand.
Die geben sich die Klinke in die Hand, genau. Oder man kann vielleicht auch gleich die Tür offen lassen. Da. Also das ist natürlich schon sensationell. Und deswegen im Vergleich Deutschland, Österreich, Schweiz ist komplett anders wie der amerikanische Markt, der chinesische Markt oder generell der asiatische Markt, aber gerade in China, ich weiß, vor Batang in China, also da ist es auch unglaublich, wie viel da online bestellt wird. Also das ist wirklich pro Land ist es unterschiedlich und kommt natürlich auch auf die Mentalität der Kunden drauf an.
Das klingt hochspannend. KI, künstliche Intelligenz, sehr stark diskutiertes Thema in den letzten Monaten, Jahren. Bei der OMR war kürzlich auch KI ein Riesenthema. Welche Rolle wird denn die KI im Bereich des Retails spielen, denkst du?
Wird immer zunehmender. Man muss sich ja überlegen, ich meine, jeder kennt das, es rückt der nächste Feiertag heran. Und man sieht dann immer, beim einem Supermarkt ist noch viel Ware da, bei dem anderen ist vielleicht ein bisschen weniger Ware da, ist vielleicht das eine oder andere schon ausverkauft. Und gerade solche Dinge kann man natürlich mit der KI super gut steuern. Ja, weil die KI nimmt die Erfahrungswerte der letzten Jahre, die ziehen das heran, die Daten werden analysiert und dann wird ein Forecast gemacht von jedem einzelnen Produkt. So. Und man muss schon sagen, das dient natürlich auch dem ganzen Thema der Lebensmittelverschwendung. Das dient natürlich auch so weit, dass man auch vorausberechnen und voraussagen kann, wie viele Produkte braucht das einzelne Geschäft, der einzelne Händler. Man muss das natürlich auf, ich sage jetzt mal, wenn man das natürlich sich anschaut, auf alle Händler in ganz Österreich zum Beispiel, dann kann man da schon natürlich einen Forecast machen, auch für die Produzenten wiederum. Wie viel muss angebaut werden? Wie viel muss produziert werden? Und Das verbessert natürlich auch die Qualität der Produkte. Es können zum Beispiel auch mit der KI können Obst- und Gemüseartikel vielleicht länger gereift werden. Und in dieser ganzen Supply Chain hat man dann natürlich auch frischere Produkte. Also ich unterstütze gerade ein Projekt genau in diesem Bereich, dass man wirklich sagen kann, okay, mit Hilfe der KI können die Produkte noch länger am Feld, am Baum, am Strauch, unter der Erde, je nachdem, reifen und wachsen. Und es kommt dann noch frischer ins Geschäft. Ja, und das Ganze für oder gegen die Lebensmittelverschwendung, ja. Und das finde ich schon einen sehr guten Aspekt, dass man da die KI natürlich so gut einsetzen kann. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Prozesse kann man das anpassen. Also nicht nur im Bereich der Bestellungen, sondern auch im Bereich Produktion, im Bereich der Lieferfähigkeit, Supply Chain. Also da gibt es unterschiedliche Aspekte und das ist schon sehr spannend, was da in der Vergangenheit, was da rausgekommen ist. Aber man muss auch dazu sagen, die KI entwickelt sich rasant, ich würde jetzt mal sagen, jedes Monat, wenn nicht sogar wöchentlich.
Also es klingt ja zunächst einmal sehr theoretisch, die KI, aber wenn man es an so praktischen Beispielen erklärt bekommt, wie sozusagen der Befüllung des Regals, was für jeden Verbraucher ja relativ normal ist, dass immer befüllt ist, aber die Frage ist, warum ist am Samstag um 18 Uhr immer noch befüllt, weil am Samstag um 19 Uhr braucht es ja niemand mehr und dann ist vielleicht Verschwendung. Also diese Abschätzungen und dafür eine KI zu haben, ist spannend und es wird sich bestimmt auch noch in ganz viele andere Bereiche weiterentwickeln.
Ja, und da muss man sagen, also da sind wir jetzt erst ganz am Anfang und wie gesagt, wenn man die KI wirklich sehr intelligent ja, für die unterschiedlichen Bereiche, für die unterschiedlichen Abteilungen zu Rate zieht und wirklich intelligent einsetzt, dann ist das natürlich eine wesentliche und sehr gute Hilfe auch.
Und nähere Details dazu gibt es dann sicher sozusagen bei einer Beauftragung der Retail Experts Group.
Ja und nein. Also ich könnte da wahrscheinlich noch Stunden aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber genau das ist auch das, was wir nicht nur für Retailer machen, sondern auch für Firmen. Wie kann man die KI in das tägliche Leben, wie kann man das natürlich integrieren in die Unternehmen und wo kann man die Firmen dahingehend unterstützen?
Genau. Jetzt, bevor wir zum zweiten Unternehmen kommen, würde ich gerne noch einen Aspekt des Retail-Bereichs diskutieren, weil es mich natürlich als Marketer sehr interessiert, das Thema Handelsmarken versus Brands. Ja? Mhm. Also wann macht eine Handelsmarke Sinn und wann verkauft der LEH die Ursprungsmarke? Wie entsteht so eine Handelsmarke und wann ist das ganze Projekt ein Erfolg und wann ist es kein Erfolg? Ja? Also die Frage, die ich mir immer stelle, es gibt die bekannten Marken, die man so kennt im Lebensmitteleinzelhandel und dann poppt dann daneben die eine oder andere Handelsmarke auf. Ist es gut oder ist es schlecht für die Hauptmarke? Wie siehst du das?
Also es kommt natürlich immer darauf an, sprechen wir vom klassischen Supermarkt oder sprechen wir vom klassischen Discount. Da ist natürlich die Eigenmarkenausrichtung ist natürlich beim Discount wesentlich stärker, wobei wir jetzt gerade in Österreich auch gesehen haben, die letzten Jahre haben natürlich, ich sage jetzt mal nicht Discounter, haben natürlich ihre eigene Private Label Range nicht nur, ich sage jetzt mal entwickelt, sondern wirklich sehr stark auch ausgebaut. Und normalerweise ist es für den Händler immer interessant, die Nummer 1 oder Nummer 2 am Markt gelistet zu haben für die jeweilige Warengruppe. Das ist natürlich für Vollsortimenter, also wie jetzt ein Spar, Rewe, Unimarkt, M-Preis, die haben mehrere Marken gelistet, aber für den Discount ist es meistens die Nummer 1 oder Nummer 2 am Markt von den Marktanteilen pro Warengruppe. So. Und dann schaut man sich natürlich an, welche Produkte verkaufen sich sehr gut. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, ob man diese Produkte nicht vielleicht auch in der Eigenmarke präsent haben möchte. So, und dann fängt man natürlich an, da eine Spezifikation zu machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Brotaufstrich nehmen, dann schaut man sich die Spezifikationen an, schaut zum Beispiel nach und überlegt sich, wie viel Prozent Haselnüsse möchte ich denn da drinnen haben? Was sind sonst die wertbestimmenden Bestandteile? Welche Verpackung soll das Ganze haben? Welche Größe? Soll das eine kleine Größe sein? Soll das eine Familienpackung sein? So macht man sich natürlich Gedanken. Und dann schreibt man mal die Lieferanten an, gibt denen mal die ganzen Spezifikationen und Gedanken durch und dann funktioniert das eigentlich so, dass man von den Lieferanten die ersten Muster bekommt. Und dann macht man mal eine Verkostung. So, und dann dauert das, je nachdem, wie lang es dann im Handel ist, ich würde jetzt mal sagen, von der Idee bis zum fixfertigen Produkt im Durchschnitt so 6 bis 12 Monate. Man kann das natürlich auch viel schneller machen, aber es muss ja dann natürlich, also es muss ja das Produkt passen. Also das heißt, bei der Verkostung muss das sehr gut abschneiden. Es kann das sein, dass man das Produkt natürlich anpasst. Es soll vielleicht süßer sein, vielleicht nicht so süß, mehr Haselnüsse, mehr den Röstanteil erhöhen. Dann überlegt man sich natürlich, wo kommen die Haselnüsse her. Also da kann man schon wirklich sehr ins Detail gehen. Das ist schon sehr spannend. Und dann geht man in das ganze Thema Verhandlung und dann wird über den Grafiker wird natürlich auch das Design gemacht und irgendwann einmal steht das fixfertige Produkt, steht dann natürlich im Regal und dann hofft man natürlich auch, dass das dem Konsumenten genauso schmeckt wie dem Einkäufer und dass das ganze Produkt erfolgreich ist und dass das natürlich sehr viele Leute kaufen. Kannibalisierung, Marke zur Eigenmarke, es gibt die klassischen Markenkäufer, ja, die immer sagen, ich will immer den Brotaufstrich von der Marke X haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich präferiere lieber einen günstigeren Preis. Da habe ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine gute Qualität. Aber ich will das lieber im Preiseinstieg haben, weil mir ist die Marke zu teuer. Ja, das kann ja sein. Also das heißt, man spricht unterschiedliche Kundensegmente an. Und die Supermärkte, die Eigenmarke und auch Marke präsent haben, da hat dann der Kunde die Entscheidung, wie viel möchte er denn für dieses Produkt ausgeben. Man hat zwei Varianten oder vielleicht hat man auch mehrere Varianten, wenn man mehrere Marken gelistet hat. Und dann kann der Kunde einfach frei entscheiden.
Und ist die Hauptmotivation für den Handel, ist die eigentlich immer ein zusätzliches Kundensegment mit den Eigenmarken anzusprechen oder ist die Hauptmotivation, vielleicht mit den Eigenmarken mehr Profit zu machen wie mit den Hauptmarken oder was ist das Hauptthema, das dahinter steckt?
Also es sind natürlich zwei Aspekte. Also auf der einen Seite, wenn man sich jetzt Discount anschaut, da ist ja der überwiegende Anteil der Produkte sind natürlich Eigenmarkenartikel. Also das heißt, die sind mit Eigenmarke groß geworden, weil die natürlich von der Ausrichtung her sagen, Preiseinstiegs, also die Kunden mit Preiseinstieg oder mittelpreisig, die sollen angesprochen werden und irgendwann einmal hat man sich dazu entschieden, auch die Marke dazuzunehmen, damit man einfach eine breitere Kundengruppe und ein breiteres Kundensegment anspricht. Auf der anderen Seite, die klassischen Supermärkte haben sich irgendwann einmal dazu entschieden, dass sie gesagt haben, ja gut, die Kunden, die im Preiseinstieg einkaufen wollen, die decken wir ja gar nicht ab, die holen wir ja gar nicht ab, weil die Produkte können wir nicht anbieten. Wir entwickeln diese Produkte auch noch mit. So. Und dahingehend hat man jetzt natürlich den Vorteil, dass man in einem Supermarkt eine größere Auswahl hat. Der Kunde kann frei entscheiden. Und es sind ja auch die Geschmäcker anders. Ja. Also dem einen schmeckt die Marke besser, den anderen schmeckt die Eigenmarke besser. Aber man versucht natürlich immer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. Und somit kann der Kunde wirklich selbst entscheiden, wofür sich eigentlich, was er eigentlich kaufen möchte. Und also die Auswahl heißt, hat man.
Die Gründe sind vielfältig, aber letztlich geht es darum, dem Kunden Nutzen zu stiften.
Genau so ist es. Also letztendlich geht es darum, den Kunden eine größere Auswahl zu bieten und da unterschiedliche Kundensegmente einfach anzusprechen. Und wir haben aber schon gesehen, seit Corona gehen immer mehr Leute in das Thema Eigenmarken, ja, als im Bereich Marke. Also das heißt, aus Preisgründen, genau so ist es. Es gibt aber auch, muss ich ja vielleicht auch dazu sagen, zum Beispiel in China gibt es fast keine Eigenmarken. Also das kennen die Kunden so nicht. Und die Händler sind und auch die Konsumenten sind sehr markengetrieben. Ja, also 95% des Handels in Chinas sind zum Beispiel markenunterstützt. Ja, also die kennen das Thema dort jetzt auch gar nicht so. Also deswegen auch da, wenn man es jetzt wieder global sieht, das ist wirklich in jedem Land ist das ganz unterschiedlich, aber in Österreich, in Deutschland und generell, wo jetzt auch die Discount-Formate etabliert sind, da ist natürlich Private Label ist schon gewohnt, der Kunde kennt das, der Kunde kann sich darauf verlassen, dass die Qualität eine sehr gute ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Aber es gibt andere Länder, da ist Eigenmarke gar nicht so ausgebaut.
Viele wahnsinnig spannende Themen, über die du bestimmt noch stundenlang weitererzählen könntest, weil es ja dein ganzes berufliches Leben so stark geprägt hat. Du hast vor 5 Jahren die Retail Experts Group gegründet, hast aber auch ein zweites Unternehmen gegründet. Ein Unternehmen, das zunächst mal nach Club klingt, weil es der Premium Leaders Club ist, aber es ist als GmbH in Deutschland gegründet. Ein Business-Netzwerk, das von der Mitgliederzahl her schon bald die 1000 erreicht haben wird und in wenigen Jahren sehr erfolgreich sich am Markt etabliert. Erzähl uns doch über dieses Geschäftsmodell und wo denn für die Hörerinnen und Hörer aus dem unternehmerischen Bereich ihre Vorteile liegen könnten.
Ja, also ich muss dazu sagen, wie ich damals mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, habe ich eigentlich so erkannt, dass ich nicht sonderlich gut vernetzt war. Und dann habe ich mir sehr viel am Markt angeschaut, sehr viele Veranstaltungen. Und was mich immer so gestört hat, war, ich habe mich nirgends so richtig zu Hause gefühlt. Also entweder es waren nur Frauenclubs oder es waren nur Männerclubs. Wobei ich sagen muss, bei Männerclubs hätte ich natürlich sehr gerne mitgemacht, aber die wollten mich irgendwie nicht. Ja. Und somit habe ich mir irgendwie gedacht, also irgendwas muss ich ändern, um mich einfach besser zu vernetzen. So, und ich habe dann meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt. Ich habe damals noch im Konzern gearbeitet und den habe ich mal gefragt, weil der hatte ein großes Netzwerk und den habe ich mal gefragt, wie er das so macht und was er denn mir so empfehlen würde. So. Und aus dem Gedanken heraus hat er dann eigentlich so lapidar mal gesagt, naja, wenn es nicht wirklich was gibt, was dich so interessiert, da müssen wir was gemeinsam entwickeln. Und aus der Idee ist nicht nur eine Vision entstanden, sondern eben der Premium Leaders Club. Und wir sind heute immer die führende Business Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Entscheidungsträger. Und wir machen mittlerweile 140 Netzwerkevents und das sind wirklich Netzwerkevents. Und das sage ich auch ganz ehrlich, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Also das heißt, wir haben die ganzen positiven Aspekte haben wir da umgesetzt. Also bei uns gibt's immer eine Vorstellungsrunde. Jeder muss sich 30 Sekunden vorstellen. Es ist jeder per Du. Wir haben mittlerweile eine eigene App entwickelt, wo wir ein Mitgliederverzeichnis haben. Und für uns ist es so, dass wir uns untereinander unterstützen. Die Wertschöpfung ist im eigenen Netzwerk. Wir wollen die heimische Wirtschaft stärken und fördern. Also wir sind auf der einen Seite regional in den Bundesländern. Wir sind aber in ganz Österreich, in ganz Deutschland, in der ganzen Schweiz. Wir werden jetzt auch noch dieses Jahr nach UAE gehen, also nach Dubai und nach Abu Dhabi. Somit sind wir auch die Brücke zwischen den Arabisch Vereinigten Emiraten und der Dachregion. Und das macht es letztendlich auch aus, ja, sich mit den Leuten in der Community auf Augenhöhe zu vernetzen, zu diskutieren, auch um sich weiterzuentwickeln. Und uns geht es immer auch darum zu sagen, die Vernetzung auf der einen Seite ist mal das eine, aber das ganze Thema Leaders Learning ist das andere. Ja, also wir haben immer sehr spannende Vorträge, wo man sich selber weiterentwickelt, ja, als Person, aber auch natürlich die Firmen, Brancheninsights, Trends, Innovationen. Also weil du vorher angesprochen hast, KI, wir haben vor 2 Jahren angefangen mit einem Vortrag zum Thema KI, wo wir uns dem Thema gewidmet haben. Das hat natürlich ganz viele Firmen und ganz viele CEOs natürlich da auch schon ja im Mindset verändert. Ja. Und da versuchen wir natürlich schon anzusetzen. Und das ist das Ziel, dass man ja noch erfolgreicher wird, noch mehr Sichtbarkeit und Reichweite. Wobei man auch sagen muss, es entstehen natürlich wahnsinnig viele Freundschaften. Man unterstützt sich gegenseitig und oft ist es auch so, wenn man irgendwo ein Problem oder ein Thema hat, dann hat man einfach eine Community, die man fragen kann.
Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich habe gelernt, das haben doch irgendwie alle dieselben Aufgaben zu lösen, nur in unterschiedlichen Branchen mit einem unterschiedlichen Erfahrungsschatz. Und dass ich mich mit Gleichgesinnten austauschen zu können, ist sehr wertvoll. Wie das funktioniert mit 180 Events pro Jahr, habe ich zunächst nicht verstanden. Erst dann, wie ich gesehen habe, es gibt Tage, das sind 3 Events pro Tag, nämlich verteilt über die Länder Österreich, Deutschland, Schweiz oder verteilt über Offline und Online, weil auch die Masterclasses oft mal um die Mittagszeit sehr spannend ist, um statt dem Mittagessen 60 Minuten online zu lernen.
Genau.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Und ein weiteres Thema ist natürlich die App, die für einen sehr jungen Club schon, würde ich mal sagen, wegweisend ist. Und bei der App gibt es dann sozusagen verschiedene Ebenen. Aber eine Ebene des Clubs ist auch die des Verkaufens und Zukaufens.
Genau so ist es. Also wir haben uns damals die Frage gestellt, auf der einen Seite wollen wir, in welche Richtungen wollen wir gehen? Und uns haben die Mitglieder immer mehr gefragt, du Tanja, ich würde ganz gerne meine Firma verkaufen, weißt du wen in der Community? Oder der andere ist dann zu mir gekommen, du, ich würde ganz gerne meine Wohnung verkaufen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen nicht eine App mit einem Mitgliederverzeichnis, sondern wir haben unseren Marktplatz, wo es darum geht, in der Community, da geht es um Firmenverkäufe, Firmenankäufe, Beteiligungen. Es geht aber auch in Bereiche, wo man Immobilien, das ganze Thema Kunst, oder auch seltene Uhren, wo man das auch alles einstellen kann. Man kann aber auch Gesuche machen. Die App ist nur für die Mitglieder, also das heißt, man kann sich die zwar runterladen, aber man hat keinen Zugang und man hat in dem Sinne ein Closed Room, wo man wirklich, wo das Vertrauen schon da ist, das ist die Transparenz da. Und wir haben mittlerweile, 5 Firmenverkäufe haben wir schon begleitet. Wir haben unterschiedliche Investorenrunden begleitet und wenn wer Interesse hat, das ist alles anonym. Das heißt, die Leute kontaktieren direkt mich, damit man nicht unbedingt weiß, wer ist das im ersten Schritt. Ich mache dann die Vernetzung und dann lernt man direkt, ich sage jetzt mal, denjenigen kennen, der entweder sucht oder der das Ganze aufgegeben hat. Ja. Und somit vernetze ich die Leute und da kommen ganz spannende Synergien auch raus. Ja, und das ist natürlich, im Endeffekt ist das natürlich super wichtig, weil gerade wenn man sich skalieren will, also als Jungunternehmer sucht man oft Investoren, aber man sucht natürlich auch Investoren, wenn man sich weiterentwickeln will. Wir haben ganz viele, die ihr Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben, die aber das Thema Nachfolgeregelung haben, die dann ihr Unternehmen verkaufen wollen. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Needs und wir versuchen ein perfektes Matchmaking zu machen unter den Mitgliedern.
Also ich kann aus Erfahrung sagen, es ist sehr spannend. Wenn jetzt jemand Interesse hat und auf der Website sich dann genauer informiert, wie passiert denn dann der erste Schritt? Ist der erste Schritt ein Event sozusagen, wo man als noch nicht Mitglied einen Schnupperabend erlebt und mal reinschaut, wie es funktioniert oder wie dockt man an?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Sehr viele Leute schreiben mich natürlich persönlich an oder gehen über die Homepage oder über Social Media. Es wird aber, jede Anfrage wird von mir direkt persönlich auch beantwortet, weil ich natürlich mit der Community immer in die Interaktion und in den Austausch gehen möchte. Und es gibt eine kostenlose Einladung zu einem unserer Events, wo man sich einfach mal den PLC, die Community, das Mindset, wie das alles abläuft, anschauen kann. Wir haben ja, ich sage jetzt mal, auch reine Female-Circle-Veranstaltungen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also wir haben quasi die Frauenveranstaltungen im Club, in der Community drinnen. Das sind nur ganz wenige Veranstaltungen, aber es ist natürlich schon noch ein Bereich, wo wir den Frauen auch nochmal das Thema Sichtbarkeit, Reichweite und die persönliche Vernetzung innerhalb der Community auch gewährleisten wollen. Und dann schauen wir einfach, was der Interessierte, in welcher Region er ist, wo er ganz gerne mit dazukommen möchte. Und dann ist er von uns kostenlos eingeladen. Und dann führen wir diese Person einfach mal in die Community mit ein. Und dann kann sich jeder frei entscheiden, Ist das was für einen selber, ja oder nein? Und ist immer herzlich willkommen bei uns.
Klingt spannend, diese beiden Aspekte. Ja. Also einerseits der Club, andererseits dein zweites Unternehmen und auch die Karriere davor. Alles ja, hervorragend funktioniert, aber es gibt trotzdem eine Frage bei 52 Runs, die hier nicht fehlen darf, weil man aus der Frage immer am meisten lernt. Und das ist die Frage nach der größten Niederlage im Geschäftsleben. Ich will nicht sagen, ich hoffe, es gab bei dir auch eine, aber wenn du so zurückblickst auf dein unternehmerisches Leben und auf die Zeit davor bei Lidl und Aldi, was war denn die größte Niederlage, aus der du aber dann wieder gestärkt heraus bist vielleicht und aus der du am meisten gelernt hast?
Also ich würde sicherlich sagen, Pandemie, ja, größte Herausforderung, ja, und man muss sich vorstellen, wir haben den Premium Leaders Club, wir haben das fix fertige Konzept gehabt, wollten im Februar rausgehen und im März war die Pandemie da.
Und es dürfen keine Events gemacht
werden. Das muss ich sagen, das war schon enorm und ich habe damals meine Karriere im Retail habe ich damals aufgegeben. Das war sicherlich ein großer Aspekt, wobei ich sagen muss, zu der damaligen Zeit war ich noch ziemlich gefasst, weil man das Thema Pandemie kannte ja keiner. Es wusste ja auch keiner, wie lange das dauert.
Wir haben alle geglaubt, es dauert 3 Wochen und ist wieder vorbei, aber
es hat dann doch länger gedauert. Und ich muss aber auch dazu sagen, das zieht sich natürlich heute noch. Ja, also wir haben die wirtschaftliche Situation, die sich dann natürlich dadurch ergeben hat. Wir merken das schon, es gibt immer mehr Firmen, die Insolvenz anmelden mussten, die zahlungsunfähig sind, ja, auch von unseren Mitgliedsbeiträgen. Also das heißt, das zieht sich natürlich heraus. Was ich aber generell sagen muss, ist immer das ganze Thema Change Management. Also als guter Unternehmer muss man die Situation akzeptieren, so wie sie ist. Und ich sage jetzt mal, Kopf in den Sand stecken geht nicht, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann immer selbst reflektiert und dass man dann immer sagt, okay, die Situation, man kann sie nicht ändern. Was machen wir daraus? So, und wir haben in dieser Zeit, haben wir aber trotzdem unseren PLC aufgebaut. Ohne Events und wir haben damals keine Online-Events gemacht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Was ich aber generell allen so mitgeben möchte, ist natürlich eines, und ich werde jetzt 45, ist das ganze Thema, man wächst natürlich mit den Jahren als Unternehmer, als, ich sage jetzt mal, als Eingestellter, je nachdem. Aber ich glaube, was das größte Learning ist, sind auch die Themen, man wächst mit dem Alter. Also, weil du mich auch gefragt hast, was waren so deine größten Niederlagen? Ganz ehrlich, ich hatte im Angestelltenverhältnis, in meiner Retail-Karriere, hatte ich viele Niederlagen, wo ich mir gedacht habe, hey, da bricht jetzt eine Welt zusammen, ja, und am liebsten würde ich mich nur unter der Decke verkriechen und würde nie wieder rauskommen. Heute, x Jahre später, weiß ich, das war ja eigentlich gar keine Niederlage. Aber das sieht man natürlich in jungen Jahren oder wenn man mal so ein Thema hat oder eigentlich schon, bevor man überhaupt ins Arbeitsleben einsteigt. Eine Niederlage ist ja eigentlich schon, wenn wir uns ehrlich sind, wenn man eine Absage bei einem Job bekommt, ist das doch schon eine Niederlage. Ja, so. Deswegen glaube ich auch, dass die Niederlagen, die man hatte, ja, sich in Relation setzen, wie alt man wird. Und das ist eigentlich das Learning, was ich habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin heute noch nicht so weit, dass ich mir oft denke, ich habe jetzt eine Niederlage und ja, Augen zu und das ist mir komplett egal. Also ich habe das heute nach wie vor, mich trifft jede Niederlage genauso. Ich weiß aber heute mit dem Alter anders damit umzugehen und es bricht für mich keine Welt mehr zusammen.
Also du sagst, eine Niederlage ist eine Frage der Perspektive, ja, weil es könnte ja... sozusagen sein, dass die größte Niederlage des Lebens mit 17 wäre das Nichtbestehen des Führerscheins, aber die größte Niederlage mit 45 wäre dann zu Beginn von Corona einen Club zu gründen, wo man glaubt, der basiert eigentlich auf Events und jetzt gibt es keine Events. Ja. Und aber dann trotzdem nicht aufzugeben und weiter zu kämpfen. Irgendwann war es dann vorbei und jetzt gibt es 180 Events pro Jahr, ist doch eine großartige Sache. Es hat nur ein bisschen gedauert.
Es hat ein bisschen gedauert und wir haben uns damals gedacht, ja gut, dann müssen wir schon Konzepte entwickeln. Also wir haben damals schon vor 5 Jahren, haben wir alle Konzepte entwickelt, die wir heute ausgerollt haben.
Also kann man sagen, dass, mal so blöd es klingt, aber hat Corona sogar ein bisschen dabei geholfen, die Bandbreite breiter zu machen?
Ja und nein. Ich würde schon sagen, wir haben mehr schon entwickelt, ja, von Anfang an, aber es war natürlich für uns der Start wahnsinnig schwierig, ja, weil wir hatten Events geplant, die mussten wir absagen, dann mussten wir die verschieben, dann hat es wieder einen Lockdown gegeben. Also das war schon eine sehr unsichere Zeit und ich muss sagen, Unsicherheit ist einfach was im Leben, was fürchterlich ist. Ja, also das ist einfach einmal so und man ist ja nicht selbstbestimmt, sondern es sind ja andere Faktoren, die für einen das Leben bestimmen. Und da muss ich schon sagen, heute im Nachhinein, wir haben das sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben das im Kollektiv, haben wir alles immer beschlossen, entschieden. Und wir haben aber wirklich das so gemacht, dass wir tagtäglich, 7 Tage die Woche, haben wir an dem Gedanken, an der Community gearbeitet, an der App-Entwicklung und alles, was da so drum herum gekommen ist, haben jeden Tag Gespräche geführt, haben mit Mitgliedern gesprochen, mit Kooperationspartnern. Und dann, wie es soweit war, wo wir das Go hatten, hatten wir alles. Und die unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Aspekte mit Leaders Learning, mit Masterclasses, mit Fireside Chat, was auch immer, konnten wir dann einfach nach und nach ausrollen. Und deswegen sage ich immer, Change Management und sich da neu zu erfinden, das ist ganz wichtig. Und wie du sagst, es ist eine Sichtweise der Perspektive. Aber ich muss auch dazu sagen, ich würde mich oft, wenn ich irgendwo einen Rückschlag habe, denke ich mir auch oft immer, ach, warum tangiert mich das? In ein paar Jahren werde ich das sicherlich anders zurückschauen. Und das ist wirklich immer so. Aber natürlich in dem Moment, wo man sich dann gerade da drinnen befindet, bricht natürlich gefühlt immer eine Welt zusammen. Wobei ich auch sage, das Wichtigste ist immer die Familie, die Gesundheit. Ja, das sind natürlich die Parameter, die im Leben wirklich zählen. Und natürlich die Liebe und das Gemeinsame, ja. Also das schlägt natürlich immer alles und den Rückhalt. Und wenn man das hat, dann muss ich sagen, dann kann man jede Niederlage perfekt meistern.
Super, das waren nochmal ganz neue Aspekte zum Ende des Podcasts. Schaffen wir es dann auch, dass sozusagen zum Ende auch Gänsehautmomente in dem Podcast drinnen sind. Das war sehr spannend, diese tiefen Einblicke in einen ganz neuen Bereich, nämlich in den Retail-Bereich einerseits zu bekommen und zum Zweiten in ein hocherfolgreiches Business-Netzwerk, nämlich den Premium Leaders Club. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Dr. Tanja Hackter, für das Dabeisein, für das Vermitteln deiner Erfahrungen, dafür, dass du all das weitergibst an die Hörerinnen und Hörer, damit die durch die 52 Wochen Ihres ersten Jahres Unternehmertum möglichst erfolgreich durchlaufen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank, lieber Rudi. Es war mir nicht nur eine Freude, sondern auch eine Ehre und wirklich Gratulation zu 52 Runs, was du hier aufgebaut hast. Ja, alles Gute weiterhin und ich freue mich auf spannende weitere Folgen.
Danke sehr. Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.